Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute zu Gast Anita Posch, Bitcoinerin seit vielen, vielen Jahren. Sie war schon einmal da, sie war jetzt über ein Jahr in Afrika unterwegs und hat dort zu Bitcoin gearbeitet, Leuten Bitcoin näher gebracht. Wir sprechen über Kirchen in Österreich, wir sprechen über Reibereien in der Bitcoin-Szene, wenn es um Regenbogenfahnen geht. Wir sprechen über Missionieren versus Nicht-Missionieren. Wir sprechen über Bitcoin und Religion. Wir haben da echt ein Fass nach dem anderen aufgemacht diesmal. Ich wollte 40 Minuten mit Anita sprechen und geworden sind es dann eine Stunde 40 Minuten. Ich verspreche euch, das zahlt sich aus, denn ihre Perspektive ist eine, die so es ganz selten gibt. Ich kenne persönlich wenige Bitcoiner, die in Afrika unterwegs sind und dort arbeiten. Sie hat jetzt auch eine Plattform aufgebaut, um die Arbeit noch zu verstärken. Und ihr Non-Profit Bitcoin for Fairness, das wächst auch. Ich wünsche euch wirklich, wirklich viel Spaß, Unterhaltung und interessante Denkanstöße in und aus diesem Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine Wiederkehrerin bei Bitcoin, was Bitcoin bringt, aber auch aus Afrika. Hallo Anita.
Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung.
Anita Posch, du bist Gründerin von Bitcoin for Fairness. Hast du einen offiziellen Titel dort? Bist du Präsidentin?
Nein, ich sage eigentlich immer Gründerin.
Gründerin von Bitcoin for Fairness und bist Bitcoin Educator und machst das nicht erst seit gestern. Seit wann machst du das?
Seit 2017 eigentlich, also Anfang 2017 bin ich auf Bitcoin wieder gestoßen und habe beschlossen, ich möchte hier was machen. Und es ist lustig, circa fast genau auf den Tag vor 5 Jahren habe ich meinen Podcast gestartet. Also das war 2018 dann, aber da habe ich eigentlich schon 2017 angefangen, auch mein erstes Buch zu schreiben etc. Also seit damals mache ich das.
Und das Lustige ist, du bist tatsächlich hier gesessen, glaube ich, am Tag deiner Abreise damals nach Afrika.
Oder am Tag davor, sehr knapp vorher, ja.
Bevor wir darüber reden, was so deine Erfahrungen sind, jetzt aus dem letzten Jahr, würde ich gerne wissen, wenn du jetzt wieder aus deiner Reise kommst, du warst ja nicht nur in Afrika, du warst in Südamerika auch, glaube ich.
Das war vorher.
Ja, war vorher. Aber ja, du warst schon viel unterwegs in Sachen Bitcoin, kommst du jetzt direkt aus Afrika. Von wo kommst du jetzt direkt? Was war der letzte Punkt?
Sambia,
okay. Wo ist Sambia?
Sambia ist im südlichen Afrika neben Simbabwe.
Okay.
Und nördlich von Südafrika quasi.
Also zwischen Simbabwe und Südafrika so quasi.
Dazwischen ist noch Namibia, aber
okay.
Ja.
Okay, sehr gut. Nein, wir wollen das einordnen. Also wir wollen nicht so tun, als würde ich oder jeder wissen, wo Sambia liegt.
Ja, ich wusste vorher auch nicht.
Also. Genau. Was ist das Erste, wenn du jetzt zurückkommst quasi in die langweilige österreichische Zivilisation, was dir hier auffällt?
Ja, langweilig. Also das Erste war ziemlich schräg. Ich war ja zum ersten Mal so lange weg. Also ich war ja 8 Monate weg, immer im südlichen Afrika. Und wie ich dann zurückgeflogen bin, habe ich am Zwischenstopp in Europa irgendwo gehabt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Stadt. Aber wenn du mal in einem afrikanischen Land unterwegs bist und in ein Lokal gehst oder überall, wo du bist ja fast die einzige Weiße dort. Mhm. Und es ist schon interessant, dieses Gefühl mal zu erleben, wie das sein muss für schwarze Menschen hier in Österreich oder in Europa. Ja. Es ist schon ganz ein anderer Level. Und am Flughafen war ich plötzlich wieder in der Mehrheit. Und das war ein eigenartiges Gefühl. Und der Flughafen war clean und hat vor Luxusprodukten, Prada etc. nur so geglänzt. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen weird. Also wenn du aus einer Welt kommst, wo die Leute ums Überleben kämpfen, und du steigst dann aus einem Flugzeug aus und plötzlich siehst du nur Prada und Glitzer und Dinge, die, sind wir uns ehrlich, niemand wirklich braucht. Ja? Also diesen Überfluss. Mhm. Es hat natürlich auch was Schönes, wieder zurückzukehren, weil es hier eine quasi Regelmäßigkeiten gibt. Hier gibt es sowas wie Konsumentenschutz etc. pp. Und hier gibt es halt auch viel Geschichte, die schön anzusehen und viel Infrastruktur, in der es schön ist zu leben. Das hat natürlich damit zu tun, dass europäische Länder oder auch die USA etc. afrikanische Nationen jahrzehntelang, jahrhundertelang ausgebeutet hat. Ja.
Bis heute.
Bis heute.
Wenn man sich ganz ehrlich ist, ich meine, was jetzt gerade in Afrika passiert, ehrlich gesagt habe ich auch gar keinen Überblick über die politische Situation, aber dass da die Europäer immer noch herumfuhrwerken, ist ja offensichtlich.
Ja, wenn man sich Frankreich anschaut mit dem CFA, mit der Währung, die noch an den Franc gebunden ist, wo diese Staaten wie der Niger, Togo etc., die müssen ja 50% ihrer Geldreserven in der französischen Nationalbank hinterlegen. Ja? Die sind ja nicht frei. Aber um zurückzukommen zu dem Unterschied, ja, also es ist dieser Luxus und dieser Wohlstand, der dann auch in Gebäuden ersichtlich wird zum Beispiel. Ja. Also am Weg hierher bin ich bei der Votivkirche vorbeigegangen. Das ist in Wien eine der größten Kirchen und gotisch würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß gar nicht, welche historische Periode.
Da blamiere ich mich jetzt, glaube ja, ich nur. Aber es ist auf jeden Fall, wie man bei uns sagt, ein Riesendrum.
Ja, genau. Und es ist, viele Leute verwechseln es auch mit der Stephanskirche, was sehr lustig ist. Man kann Leute reinlegen und sagen, das ist der Stephansdom. und sie ist auch wieder jetzt fertig renoviert. Ich habe sie jahrelang nur im Gerüst gesehen, mit Gerüst. Und das ist schon, da fällt mir dann ein, ja, wie sind denn diese Dinge eigentlich auch entstanden? Ja? Und es gibt ja viele Leute in der Bitcoin-Szene, sehe ich immer wieder auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, die schreiben so quasi, seht euch dieses tolle historische europäische Gebäude an, das war nur möglich mit hartem Geld, das mit Gold hinterlegt, also Gold gebackt war. Ja? Und ich denke mal, hey, ja, aber wer hat es eigentlich gebaut? Ja, das ist auf Blut, Tod und Leid der Untertanen gebaut von absoluten Monarchen oder Monarchen und Kirchen natürlich.
Ja, nicht zu vergessen.
Nicht zu vergessen im Tandem, das Leben der Menschen, die eigentlich ausgebeutet haben. Das waren eigentlich Zustände, wie wir sie jetzt bekritteln in den 50% der Länder, wo es Diktatoren gibt. Ja? Und dann gibt es Bitcoiner, die sagen, schaut mal, wie schön diese Gebäude sind aus dieser Zeit. Und das können wir nur wieder mit Bitcoin erreichen. Also erstens, und Fiat-Geld ist schlimm, weil mit Fiat-Geld können wir sowas nicht mehr bauen. Und ich bin der Meinung, dass das ein sehr, sehr hinkender und falscher Vergleich ist, weil das war nicht das Gold, ja? Das war der Diebstahl an den Menschen, der das ermöglicht hat. Und darum finde ich den Vergleich nicht gut, weil man da immer so hinhaut auf den Euro und auf das National, also das Geld, das Fiat-Geld, das reguläre Geld, wie wir es kennen, weil das halt inflationierbar ist und veränderbar in der Geldmenge. Das ist schon richtig. Aber Leuten, die eigentlich noch immer keine Ahnung davon haben, und das sind die meisten, ich wusste früher auch nicht, wo der Euro herkommt oder wie Geld entsteht. Und Bitcoin und den Unterschied, den muss man mal verstehen. Und dann versteht man ja, was eigentlich logisch gemeint ist. Nur wenn ich das den Leuten ständig aufs Maul gebe, Entschuldigung, dass ich das so sage, dann werden die sich eher abschotten und sagen, Bitcoin interessiert mich nicht, weil da kommen diese ganzen Leute daher und erklären mir, dass unser jetziges System schlecht ist. Verstehe ich nicht, ja. Also ich glaube, dass sich die Fronten da eher verhärten, als dass man da was hilft damit, mit diesen Botschaften die ganze Zeit, die hinken, meiner Meinung nach.
Du meinst, das kann schon stimmen, nicht? Dass du, wenn du Leuten sagst, das System, in dem sie leben, ist irgendwie Kacke, dann werden die das nur annehmen, wenn sie irgendwo diese Vermutung schon haben. Mhm. Während diejenigen, die sich in diesem System eigentlich wohlfühlen und da erfolgreich sind und auch einen Plan haben in diesem System, wollen das nicht hören, verständlicherweise.
Ja, genau.
Und es kommt jetzt, sage ich einmal, ein bisschen auch eine Form von Respekt mit, auch im positiven Sinne bei dir, für das, was wir aufgebaut haben, wie auch immer, richtigerweise natürlich auch auf Ausbeutung und Sklaverei und so weiter, aber wie auch immer wir es aufgebaut haben, dass es so gut funktioniert im direkten Vergleich, weil wir natürlich im Alltag nicht wissen, wie es im Niger oder in Sambia aussieht.
Absolut, das ist auch völlig richtig. Und das war, muss ich sagen, für mich auch in den letzten Jahren, bevor ich diese größeren Reisen begonnen habe, man hört ja immer nur Negatives, ja, es wird ja alles schlechter etc., aber im Grunde haben wir einen derartigen Wohlstand hier noch, von dem können alle nur träumen. Ich habe bewusst jetzt noch gesagt, weil ja, die Zeiten sind schwierig und was uns Inflation und das Fiat-Geld beschert hier, diese ständige Geldmengenvermehrung etc., wenn wir wissen ja quasi, das muss ja so sein, das Fiat-Geld funktioniert halt so.
Und es hat natürlich viele negative Effekte. Und die negativen Effekte verstärken sich. Du, was du vorher gesagt hast, der Prada, ja, die M&Ms für 30 Euro am Flughafen und so weiter, das ist schon Fiat-Geld. Das ist auch dieser unnotwendige Überfluss.
Absolut.
Das ist schon auch, weil du eben dein Geld nicht vernünftig langfristig aufbewahren
das
kannst.
Das ist richtig. Ja, na, ich stimme denen ja eh zu in ja. dem Sinn, ja. Nur diesen Vergleich zu bringen, dass das nur harte Währung war, die es ermöglicht hat, solche Gebäude zu bauen, das glaube ich einfach nicht. Ja, das stimmt für mich nicht.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014 und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Es ist leider, ich weiß total, was du meinst und man kann das auch nicht so sagen, glaube ich. Also ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass vielleicht wegen einem Hartwährungsstandard stärker auf Qualität gesetzt wird, aber auch nicht immer. Also,
ja.
Aber dass halt die Qualität, auf die damals gesetzt wurde, vielleicht heute manchmal noch da ist. So. Also, und ob das jetzt bei der Kirche, ich glaube, die Kirche ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel dafür.
Ich glaube, ja. Du meinst vielleicht das langfristige Denken, das möglich wird durch ein Geld wie Bitcoin.
Genau.
Ja, dass ich für die Zukunft etwas baue. Dass genau. Ich nicht gleich mir das billige Geld, einen Kredit hole und geschwind irgendwas baue, was in 20 Jahren wieder kaputt ist, weil mir geht es nur um die schnellen, kurzfristigen Gewinne. Da stimme genau. Ich voll zu, ja. Also das, ja.
Weil das ist nämlich auch in der Architektur, also wenn ich jetzt gerade in Österreich zum Beispiel rumfahre am Land, ja, an den Ortsrändern, abgesehen von den extrem hässlichen Einkaufszentren, das sieht alles schon aus wie in Amerika, furchtbar. Das ist alles ganz furchtbar, aber auch die Häuser, ich meine, das ist alles von der Minecraft-Architektengeneration gebaut in Kastenform. Einerseits, weil es eben nicht für die Ewigkeit gebaut wird und andererseits natürlich auch, weil es effizienter ist.
Ja, und das hören jetzt viele wahrscheinlich auch nicht gern. Der Grund ist dafür ist auch das Auto. Mhm. Durch das Auto ist es möglich, dass wir alle jetzt in diese Einkaufszentren irgendwo am Stadtrand fahren und dort natürlich viel lieber einkaufen, weil dort hat unser Auto einen Platz auf den versiegelten Flächen, die alle zubetoniert werden, wo dadurch ja auch wieder die Erderwärmung steigt. Also das heißt ja alles ein Kreislauf.
Ja.
Anstatt dass man in einen Ortskern eines, sagen wir, kann ja sogar ein Dorf oder eine kleine Stadt sein, gehen kann, um dort einzukaufen. Das gibt es ja alles nicht mehr. Das hat das Auto ruiniert, dass wir diese Möglichkeit haben. Was war ein kleiner Exkurs zum Auto aus meiner Geschichte als Raumplanerin?
Also du bist Raumplanerin?
Ja.
Also das ist, hallo, Nico ist perfekt vorbereitet. Nein, das ist total faszinierend, darüber können wir lange reden.
Können wir einen extra Podcast machen.
Es ist auch wirklich so, also ich bin ja auch einer, der sagt, freie Märkte, freie Menschen, ja, aber man darf sich ja dann trotzdem über die negativen Effekte dessen beschweren. Ja. Es ist ja nicht so, das hat auch was mit Raumplanung zu tun, wie du es richtig sagst, ja. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man einfach, also sozusagen, wir Bitcoiner träumen gerne quasi von einer Welt ohne Staat. Ja, nur die werden wir nicht erleben. So, also das ist unrealistisch. Selbst in Sambia gibt es einen Staat. Ja. Der wird jetzt nicht viel machen, viel Gutes, aber es gibt ihn. So, ja. Ich finde es immer ganz witzig, wenn wir dann Bitcoin-Konferenzen in der Schweiz machen, wo es dann nochmal besser läuft als in Österreich und in Deutschland. Aber ich verstehe natürlich, also ich glaube, wo ich Bitcoin ganz wichtig sehe, sowohl was das Geldsystem betrifft, als auch was das staatliche System betrifft, ist einfach ein Gegengewicht.
Ja.
Eine Alternative, die zu einer Disziplinierung führt. Mhm. Und diese Disziplinierung ist nicht absolut. Das heißt nicht, dass deswegen automatisch alles nur noch auf Bitcoin läuft. Es kann sein, dass das passiert. Weiß ich nicht. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass so. Und dann natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, dein Geld auch in Bitcoin zu stecken und nicht zum Beispiel in eine Immobilie, dann wird vielleicht auch der Immobilienmarkt sich wieder verändern und dann wird sich das auch, also es kann schon sein, dass das positive Effekte hat.
Also ich bin ganz deiner Meinung. Also ich finde auch, Bitcoin ist wunderbar, weil es eine Alternative bietet. Leuten wie mir ja auch, ja. Ich habe nie in Aktien investiert, das war ja immer eine total fremde Welt für mich. Und wie ich das erste Mal über das nachgedacht habe, vor 20 Jahren oder so, hieß es, ja, du musst mindestens, ich weiß nicht, 100.000 Schilling waren es damals, haben und investieren, und darunter brauchst du gar nicht anfangen. Ich hatte das nicht, dann ist das so institutionalisiert, das ist ja kein, das war damals, jetzt vielleicht kann man online Apple-Aktien kaufen, ich habe keine Ahnung, es interessiert mich nicht, ja,
man seitdem
es Bitcoin gibt.
Das geht.
Ja.
Für 100.000 Schilling kannst du heute zweimal gut essen gehen natürlich. Ne?
Ja, na genau, ja. aber weil du sagst, bei uns geht das. In Sambia geht das zum Beispiel nicht. Mhm. Also einer der jungen Männer, die in unserer Bitcoin-Gruppe in Sambia sind, hat mir eben gesagt, er ist auf Bitcoin gekommen, weil er wollte Geld investieren und er kann aus Sambia nicht Apple-Aktien oder andere Tech-Aktien aus Silicon Valley kaufen. Und so ist er auf Bitcoin gestoßen. Das war die einzige Möglichkeit für ihn, wie er in einem globalen Markt sich quasi beteiligen kann. Ja.
Erzähl mal, also du bist da in Sambia und was machst du dort? Dann machst du Workshops, Seminare, wie genau sieht dein Alltag dann aus, wenn du in Afrika bist?
Ja, also nachdem ich jetzt länger dort war, gab es auch längere Phasen, wo ich stationär in Simbabwe war und dort gearbeitet habe, also an meinen Projekten etc. und an dem, was ich generell so tue. Und dann gibt es Phasen dazwischen, wo man eben in andere Länder fährt, zum Beispiel Sambia. Da war ich im letzten Oktober dann zum zweiten Mal. Also das Ganze hat ja schon ein Jahr vorher begonnen. Da hieß es nur noch nicht Bitcoin for Fairness.
Es hieß immer Anita Posch.
Es hieß, genau, eine Frau auf Mission in Afrika, so ungefähr. Das ist der Titel, den gern irgendwelche Fernsehbeiträge geben. Ja. Ich sehe mich jetzt nicht so als Missionarin, aber
darüber reden wir noch.
Ja, ja. Das, vielleicht, ja, okay, ja, gut. Das erste Mal, als ich in Sambia war, wurde ich eingeladen von einem Kollegen mittlerweile von mir oder der jetzt unsere Bitcoin Sambia Gruppe organisiert, der Hauptorganisator, der Endesa. Und der hat gesehen, dass ich nach Simbabwe fliege und dort eben um Bildung zu verbreiten und hat dann geschrieben, bitte komm doch auch nach Sambia, das ist direkt neben Simbabwe und wir bereiten dir das vor. Und die haben mir eine Vorlesung quasi oder eine Talk auf der Universität von Sambia besorgt. Sie haben Medieninterviews mit Fernsehen und Radio organisiert für mich. Und das war sozusagen der Beginn. Das war das erste Mal, dass etwa, ich würde sagen, 50 Studenten und Studentinnen zusammengekommen sind und ich die dort kennengelernt habe. Und dann eben initiiert habe, versucht herauszufinden habe, wer sind denn die Menschen dort, die am ehesten Bitcoin so verstehen, wie ich es verstehe und das auch gerne weitertragen. Weil das sind dann die Personen, bei denen ich versuche zu unterstützen, quasi den Drang, den sie eh schon haben, irgendwas was zu machen, zu ermöglichen oder ihnen Schritte, Dinge zu ermöglichen. Und dann haben wir begonnen, das Bitcoin for Fairness Sambia Meetup zu starten. Und da kam ich dann im Oktober wieder nach Sambia, um mit denen, die schon diese Meetups gemacht haben, wieder das aufzufrischen und zu fragen, was braucht ihr jetzt, etc. pp. Und aus dem ist dann ein Workshop für Journalisten geworden in Sambia, in Lusaka, im Oktober letzten Jahres, wo wir 10, 15 Journalisten und Journalistinnen von lokalen Medien eingeladen haben, um ihnen etwas über Bitcoin zu erzählen, weil ja natürlich sehr viel, falsche Fakten erzählt werden. Und die meisten Leute in diesen Staaten kennen Bitcoin nur als Scam. Und das habe ich mit dem Team in Sambia dann schon gemacht. Also die waren auch bei dem Workshop, die haben den Leuten geholfen, Wallets aufzusetzen, wie man eine Lightning-Zahlung schickt etc.
Die kennen Bitcoin nur als Scam, das ist aber auch nicht anders. das klingt so, als würden Sie jeden Tag die Tagesschau einschalten. Da wird Ihnen auch erklärt, dass Bitcoin ein Scam ist. Ja?
Ja, wobei ich mir jetzt schon einige Leute hier in Österreich gesagt haben, es wird besser. Also auch mit den Medienberichten, aber es hat wahrscheinlich besser. Auch
ich
mit Leuten...
Ich habe mir den Lacher jetzt nicht vergleichen können. Aber die Tagesschau hat gerade wieder irgendwas. Also es gibt so gewisse Spezialisten, die noch immer drauf rumreiten, ja. aber es wird besser. Ja, ja.
Ja, ja, aber es wird noch länger dauern, ja. Weil ich meine, die Masse ist einfach zu groß und es kommen ja immer noch, ich meine, Change the Code gibt es ja auch immer noch, die tauchen ja jetzt wieder auf Twitter auf, Greenpeace USA, ja. Aber ja, sie werden früher oder später, werden sie es auch verstehen, ja.
Ja, wenn das Geld ausläuft, das sie dafür bekommen haben, diese Kampagne zu machen, dann werden sie es ganz schnell verstehen.
Von wem war das geschrieben?
Von einem der Ripple-Mitbegründer.
Genau, ja. 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 Ich meine, das ist alles so durchsichtig eigentlich, ja. Man kann ja das eigentlich sehr transparent, wo das herkommt, ja.
Ja, nur am Ende des Tages, es ist halt, also ich glaube ganz einfach, dass der Narrativ wird sich jetzt ganz schnell drehen, einfach wegen BlackRock und wegen Wall Street. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja. Aber das ist halt so.
Das ist ein Thema, klar.
Die geben die Richtung vor und dann orientieren sich alle daran. Ja. Ja? Und ich habe das jetzt schon in den ersten Wochen nach der Ankündigung gemerkt, plötzlich melden sich dann so die Banker aus der Normie-Welt, die vor 2 Jahren sich das alles angehört haben und jetzt melden sie sich, ja. Ja? Weil jetzt wird jeder nervös.
Ja. Ja? Und ich finde es einerseits medientechnisch, ja, ist das eine gute Unterstützung. Ich sehe natürlich auch Gefahren darin und ja. für mich wird es immer wichtiger, auch diese Arbeit zu machen, Peer-to-Peer-Bitcoin non-KYC, also ohne Identifikation, ja. Was ja eigentlich zum Beispiel in Afrika der Standard ist, ja. Oder in den Ländern, wo ich war, in Zimbabwe und Sambia. So, also wir machen diese Workshops, dann mittlerweile gibt es ein fast monatliches Meetup in Lusaka in Sambia. Es kommen jetzt Leute, die kontaktieren mich über die Bitcoin for Fairness Seite und sagen, ich bin öfter selber in Sambia. Ja? Da gibt es jetzt einen, der hat uns gefragt, er würde gerne in Livingstone, was ja an der Grenze zwischen Sambia und Zimbabwe liegt. Und Livingstone ist einer der touristischen Hotspots in Afrika.
Davon habe ich sogar schon gehört.
Ja, und der möchte dort eine Circular Economy mit Bitcoin starten. Und wir haben uns überlegt, dass wir ihn da gerne unterstützen möchten, weil ich auch glaube, dass so touristische Zentren, siehe auch El Salvador oder welches haben wir noch, wo es ein touristisches Zentrum ist, fällt mir jetzt keins ein, Bitcoin, Ikasi ist kein touristisches Zentrum, würde ich sagen, aber
Lugano.
Ich glaube, ja, Lugano, es gibt nicht auf den Philippinen, da gibt es glaube ich auch eine Circle Economy, mir fällt es jetzt nicht ein.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, dass dort hohe Chancen hat, weil du hast ein Land wie Zimbabwe, wo du Hyperinflation hast, wo es viele Leute gibt, die Bitcoin verstehen und es halten langfristig.
Viele Leute?
Ja, also viele ist immer relativ, ja.
Ich will die Wahrheit wissen.
Also ja, das kann ich dann nicht nummerieren, ich kann keine Nummer dahinter geben. Ja,
klar, ich will nur sagen, wenn du mir sagst, ich bin nach Afrika geflogen und da interessiert sich keiner für Bitcoin, akzeptiere ich das auch.
Nein, so ist es nicht, ja. Wie gesagt, die Leute, das Erste, was sie fragen, ist, aber ist Bitcoin kein Scam? Weil jeder und jeder ist gescammt worden. Da kriegt man zum Beispiel in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wird man nachher direkt angeschrieben. Also ich habe eine Dame, die dort, wo ich gewohnt habe, in Harare, in dem Cottage, da gibt es gibt immer noch Maids. Das ist so, ja. Die kommt dann jeden Tag und putzt für dich.
Klar.
Und einmal kommt sie zu mir und sagt, was ist das da auf dem Flyer, unserem Bitcoin for Fairness Flyer habe ich liegen gehabt, was ist das mit Bitcoin? Und sie hat mir halt vertraut, weil sie mich schon kannte, weil sie ist auf WhatsApp mehrfach schon angeschrieben worden, sie soll doch 50 US-Dollar hier und da einzahlen und in 3 Wochen bekommt sie 100 zurück. Und sie sagt zu mir, und das ist Bitcoin. Und sie sagt zu mir, das kann doch nicht richtig sein. Ja, und ich sage, nee, absolut, das ist ein Scam. Bitte mach das nicht. Ja, und sag allen, die du kennst, mach's das nicht. Und so. Aber wenn ich jetzt so, ich meine, meine Sicht auf Zimbabwe und Bitcoin ist natürlich auch eine sehr Expatriates weiß geprägte. Ja, ich meine, es leben ja viele Weiße immer noch auch in Zimbabwe und durch meine Freundinnen etc. habe ich da natürlich mehr Kontakt als jetzt direkt. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ich in ein Dorf gehe am Land und da hingehe und einen Workshop mache. Ja. Ja. Das finde ich auch sinnlos, ganz ehrlich. Also von den Weißen haben sehr viele Bitcoin. Und seit Jahren. Und
ja, okay.
bei den Einheimischen, bei den Schwarzen auch. Gibt es auch viele, weil ich kenne 2 Trader in Zimbabwe Und die haben beide mir erzählt, in den letzten Jahren haben sie jeweils ungefähr 300.000 US-Dollar in Bitcoin bzw. Krypto umgetauscht. Und jetzt der eine, mit dem ich länger gesprochen habe, der macht das auch schon seit 2016 oder 15, also der kennt sich wirklich aus, der hat mir dann schon gesagt, es ist aber so, die Leute wollen Krypto, also von diesen 300.000, die er alleine umgetauscht hat, wollen 80% der Leute USDT und 20% wollen Bitcoin.
Ist immer noch was.
Ist immer noch viel. Ja. Und vor allem, es besteht halt noch, und das ist auch was ich verstehe aus der Sicht der Menschen dort, die wollen ja alle den US-Dollar, weil wenn du Hyperinflation hast mit deiner nationalen Währung, dann willst du in etwas Hartes. Und sie kennen natürlich den US-Dollar seit Jahrzehnten. Und jeder in Simbabwe möchte US-Dollar haben. Und wenn du dann eine Kryptowährung hast, die US-Dollar quasi heißt und dir verspricht, dass der Wert ein US-Dollar, aber in Krypto bleibt, weil, was kannst du damit machen? Du kannst es einfach selbstbestimmt aus dem Land und in das Land zurücksenden. Ja, wir wissen das. Und es kann ihnen nicht weg, selbst USDT kann ihnen jetzt im Moment von der Zimbabwe-Regierung nicht weggenommen werden.
Ja.
Also, US-Dollar schon.
Ja, beziehungsweise das ist ja in Argentinien oder zum Beispiel, war es ja oft so, dass da hat man einfach die, selbst wenn du dort Dollarkonten hast auf einer argentinischen Bank oder in der Türkei, glaube ich, hat es das auch gegeben, ja, dann kommen sie halt her und sagen, naja, jetzt hast du kein Dollarkonto mehr.
Absolut.
Dein Dollarkonto ist jetzt ein Peso-Konto, Überraschung.
Das ist zweimal passiert in den letzten 20 Jahren in Simbabwe.
Ja.
Das letzte Mal 2019, wenn du da, ich sage jetzt mal 100.000 US-Dollar oder 20.000 US-Dollar auf einem Zimbabwe-US-Dollar-Konto bei einer Zimbabwe-Bank hattest, wurde dir ohne lange Ankündigung von einem Tag auf den anderen gesagt, diese Konten werden 1:1 in Zimbabwe-Dollar umgewechselt. Und du hattest keine 20.000 US-Dollar, sondern nur mehr 20.000 Zimbabwe-Dollar. Und das war am Anfang 2019. Der Umrechnungssatz, haben sie dir gesagt, 1:1, wir versprechen euch, es bleibt 1:1, keine Angst. Heute ist es 1:5.000. Das ist 4 Jahre her.
Ja. Das Ding ist halt das, dass ich, wenn wir im Alltag, wenn du jetzt hier durch Österreich läufst, dann nutzt du ja auch den Euro, nehme ich mal stark an.
Ja.
Ja, geht klar,
ich kann ja nicht anders.
Ja, aber es ist, was ich damit sagen will, ist, es hat ja keinen Zweck, sich irgendwelche Fantasien auszumalen und dass jetzt die Menschen in Afrika, wenn sie Zugang haben zum Dollar, dass die den Dollar nutzen werden, also dass sie USDT nutzen werden, überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Und das ist dasselbe in Argentinien und das ist dasselbe in Dings. Und wenn ich jetzt eine Schlagzeile sehe, ich glaube, es war Indonesien, dass sie jetzt Kryptozahlungen verbieten wollen, dann geht das nicht gegen Bitcoin. Das geht gegen den Dollar, gegen den US, das geht gegen Tether.
Ach so.
Naja, sicher, weil auch die Politik, also die Politik in diesen Ländern Angst hat vor einer Dollarisierung, aber nicht Angst hat vor Bitcoin, weil sie die Gefahr, die unter Anführungszeichen von Bitcoin ausgeht, gar nicht verstehen. Und weil wahrscheinlich auch sozusagen diese Verankerung im Kopf fehlt bei Bitcoin. Ich kann ja, wenn ich sage, ich schicke dir Dollar, sage ich wie? Ja, über Tether. Okay.
Ja. Ja.
Ich sage, ich schicke dir Bitcoin, was heißt, du schickst mir Bitcoin, wie funktioniert das? Und da musst du erstmal erklären. Ich glaube jetzt schon, dass das langfristig wird Bitcoin immer stärker wachsen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, weil Bitcoin hat natürlich in der Geldpolitik einen entscheidenden Vorteil und in der Sicherheit, weil Tether langfristig zu halten.
Naja.
Hat jeder wieder einen Freund haben, der hat sich damals entschieden, nicht Tether zu halten, sondern Terra. Ja, Terra-Dollar.
Genau.
Und die Terra-Dollar sind jetzt weg.
Ja, und ich meine, es ist interessant, dass du das so sagst, so, wenn man das noch nie überlegt, aber richtig. Es ist auch, wird ja auch spannend zu sehen, ich meine, die USA will ja jetzt auch ihre eigene Central Bank Digital Currency starten, oder? Wird man noch sehen, FedNow oder ist
nicht? FedNow ist sowas wie SEPA Instant Payment.
Ah,
das ist ein Zahlungssystem. Also ich glaube, dass die USA, also werden die Letzten sein, die ein Central Bank Digital Currency angehen, weil es nicht notwendig ist.
Weil der US-Dollar so stark ist. Sie wollen ja den US-Dollar stark halten.
Unter anderem bei Tether.
Richtig.
Tether ist die 25. größte internationale Halter von US-Staatsanleihen.
Aber es ist eben genauso, die Leute sehen das und denken sich, wow, tolles Tool, das verwende ich, weil Bitcoin geht ja auf und runter. Ich kann mir es nicht leisten, in Bitcoin zu halten, weil ich das nicht verlieren kann oder will. Ja? Ich meine, selbst dieser Trader, der das seit 2016 oder irgendwas macht, hält keine Bitcoin. Und ich sage, wie kann das sein? Ich meine, du siehst doch, was passiert. Warum hältst du nicht ein bisschen mit Bitcoin? Ich meine, er hat sich einmal um Bitcoin dann ein ganzes Haus gekauft, muss man auch sagen. Er hat es schon mal ausgegeben. Wenn ich jetzt zu den Leuten gehe und sage, ja, aber Tether ist genauso inflationär wie der US-Dollar, ist ihnen das wurscht, weil gegen den Zimbabwe-Dollar ist das immer noch lächerlich und total stabil. Wenn ich ihnen sage, Tether ist ein zentralisiertes Unternehmen, das wird einmal untergehen vielleicht oder ist leicht angreifbar, kann deine Transaktionen zensurieren, dann ist es den Leuten auch wurscht, weil es funktioniert bis jetzt. Ja? Was soll jetzt das Problem sein für die? Jemand, der sein Geld auf FTX hatte, die verstehen es jetzt, hoffentlich.
Ja, oder Terra.
Und da gibt es genug, auch in Simbabwe, von denen ich gehört habe, dass sie viel verloren haben, weil sie, ich weiß nicht, $10,000 auf FTX hatten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Menschen, die beispielsweise Tether oder auch Bitcoin nutzen in Afrika, nutzen die das in Eigenverwahrung auf dem Cellphone oder haben die das einfach auf Binance liegen und schicken sich dann auf Binance gegenseitig Geld? Weil das habe ich auch schon oft gehört.
Ja, ich kann es natürlich jetzt nicht für ganz Afrika sagen, aber mein Eindruck oder... Ich habe keine Zahlen dafür, aber Binance kennt auch fast jeder. Jeder, der sich mit Bitcoin oder Krypto beschäftigt, hat von Binance gehört. Aber der überwiegende Teil von Exchange ist quasi immer noch Peer-to-Peer, also im Sinne von, zum Beispiel kenne ich in Sambia einen Trader, der kann dir alles wechseln quasi. Ja? Mhm. Wir haben das letztens mal gemacht, weil mich jemand angeschrieben hat und gesagt hat, ich muss Geld in den Senegal bringen. Wie kann ich das mit Bitcoin machen? Die Person dort kennt sich mit Bitcoin nicht aus. Wie kann ich der Geld schicken? Und ich habe zuerst die Idee gehabt, du kannst dir über Bitrefill mit Bitcoin Mobile Top-Ups, also quasi Handyzeit, ja? Also mobil,
wie sagt man das auf Deutsch?
Gehandelt, genau. Du kannst dir das schicken in mobiler Funkzeit so, oder Daten, was auch immer. Und sie kann das dann bei ihren Nachbarn verkaufen. Gegen Cash vor Ort. So kann man auch einen Geldtausch machen.
Ja, klar.
Hat er gesagt, nee, es funktioniert nicht, gibt es nicht eine andere Lösung. Und dann bin ich mit dem Typen aus Sambia gekommen, weil der hat jetzt quasi Bitcoin bekommen und hat irgendwie Kontakte bis in den Senegal, wo er dann in lokaler Währung oder wie auch immer er es gemacht hat, der Zielperson Geld über Mobile Money geschickt hat, in ihrer lokalen Währung. Das heißt, die musste gar nichts tun, die hat in lokaler Währung Geld erhalten von einem Typen, der in den USA sitzt und der in Bitcoin gezahlt hat.
Der hat über Bitcoin das Mobile Money besorgt, oder wie?
Nein, der hat Bitcoin gehabt, hat dem Trader in Sambia die Bitcoin geschickt. Der nimmt die Bitcoin und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat der Frau quasi, der kann auf fast alle Bankkonten in afrikanischen Ländern Geld senden. Mhm. Der macht das schon lange. Und die hat dann quasi in ihrer lokalen Währung Mobile Money auf ihr Handy erhalten. Ja. Also das funktioniert. Und das ist der Großteil, in Zimbabwe zum Beispiel funktioniert der Großteil des Exchanges von US-Dollar zu Bitcoin oder Krypto in Person. Du triffst die Leute. Das ist wie wenn du einen Dealer triffst. Du darfst das ja nicht. Das ist ja nicht erlaubt. Bitcoin, also in Zimbabwe gibt es einen Softban quasi. Also die ganzen Banken etc. dürfen nichts mit Bitcoin
Was
machen.
Was ja ironischerweise dazu führt, dass der Peer-to-Peer-Markt nur wächst. Ne?
Richtig.
Ja, ja.
Und auch diese Geldwechsler quasi, die sind ja in diesen vielen dieser Länder, das ist wie in Argentinien, ganz üblich. Jeder hat einen Geldwechsler, quasi einen privaten, nur es ist nicht erlaubt, weil die tauschen ja in US-Dollar etc. Und ja, da war ich schon ein paar Mal dabei, wie man das dann macht. Ne? Da trifft man sich im Auto auf irgendeinem Parkplatz und in einer Seitenstraße und dann kommt der her und dann gibst du ihm dein Geld und er gibt dir das andere.
Und wenn er nicht verlässlich ist, wird ganz schnell klar, dass du zu dem nicht mehr gehst, ne?
Ja, also, richtig. Ja,
das
spricht
sich schnell rum.
Ja, ja.
Also Markt,
das ist eine Vertrauensperson.
Markt regelt, will ich damit sagen.
Ja.
In dem Fall schon.
Deine Erfahrung regelt quasi.
Ja, ja. Ne? Das ist dann die Menge der Erfahrungen der Menschen ist dann der Markt. Ne?
Ja, und so, das ist ja auch das Interessante mit, warum es eigentlich zwei unterschiedliche Kurse in Zimbabwe gibt. Ne? Die Straßen, wie sie immer sagen, Schwarzmarktrate und die offizielle Rate. Na, die offizielle Rate wird wöchentlich in einer Auktion von der Zentralbank bestimmt.
Ja.
Und die Street Rate wird im Handel gebildet, also so quasi, wie viel kriege ich halt von dir?
Das ist die richtige Rate. Am Markt, und das ist auch eines der großen Probleme, wenn du einen offiziellen, so wie Western Union oder so verwendest, bekommst du halt immer die offizielle.
Genau, und in den Shops bekommst du auch nur die offizielle, die viel schlechter ist. Ja. Und manche Shops machen das dann so, dass du an der Kasse dann einen Rabatt bekommst.
Ja, ich sage ja, Markt regelt. Also du musst das ja irgendwie regeln, weil alle Leute wissen, es ist ja in Argentinien genauso. Das war ja immer so, dass der Dollar dann ganz andere Dings hatte. Und übrigens, weil wir Argentinien reden, der Milei oder wie er heißt, der neue Star da sozusagen am Himmel,
ja.
Der hat ja auch gesagt, der wird die Notenbank abschaffen und dann,
Dann will er dollarisieren.
weil natürlich, du kannst dir den 40 Millionen Argentinier nicht erklären, der mag Bitcoin und der wird Bitcoin auch fördern, glaube ich, sollte das jemals so weit kommen. Aber du kannst in einem Wahlkampf nicht sagen, ich führe Bitcoin ein. Das kannst du machen, wenn du die Beliebtheit hast, so wie der Bukele, und ich weiß, El Salvador wollen wir jetzt gar nicht reingehen, aber der hat das notwendige politische Backing dafür. Aber in einem Wahlkampf das zum Thema zu machen, ist wahrscheinlich ein Fehler. Dafür ist es noch nicht populär genug in der Bevölkerung. Mm. Ja. Mm. Ich habe selbst in Argentinien gelebt, fast ein Jahr lang, und ich weiß, dass dort der Dollar einfach eine entscheidende Rolle spielt. Und ich meine, damals war ja noch eine total harmlose Zeit. Da war die Inflation gar nicht so schlimm. Da war sie ungefähr so wie jetzt bei uns.
Ja.
Das heißt aber, dass du, bevor wir zum Thema Missionieren kommen, noch eine Frage. Hast du mitbekommen in Afrika irgendeine Form von Bitcoin-Nutzung im größeren Stil auf Unternehmensebene?
Nein, weil das sagt da ja keiner. Also es ist ja nicht erlaubt. Also redet keiner drüber.
Ja. Weil ich habe diese Story mit der Mary aus Nigeria mal besprochen, die jetzt beim Obi ist, bei Fedi. Und die hat erzählt, und da gibt es auch einen Artikel von vor 2 Jahren dazu, dass eben nigerianische Firmen, weil sie eben aufgrund der Kapitalverkehrskontrollen nicht mehr als $10.000 ins Ausland schicken dürfen pro Tag, aber die $10.000 auch nicht kriegen. Also, ne? Und selbst wenn du sie kriegen würdest, sind die $10.000 viel zu wenig für eine Firma.
Es ist wie in Zimbabwe ähnlich, ja.
Und sie hat gesagt, dass die ihre chinesischen Importeure in Bitcoin bezahlen.
Ja.
Und dass die das nehmen. Und ehrlich gesagt, ich glaube das. Weil erstens hält sich das Gerücht, zweitens macht es Sinn und drittens siehst du es im Volumen. Ich glaube ihr das.
Ja, ich auch. Ich bin mir sicher, dass das stattfindet. Nur weil kann ich es nicht belegen. Ja? Weil warum, wenn, schau, ich habe eine Bekannte, da haben wir mal Donations in Bitcoin gemacht für ihre Schule, für Computer, für die Schule etc. Die ist dann verhaftet worden, weil sie gefragt wurde, wo das Geld her ist. Also in Zimbabwe. Ja. So ist das System dort. Ja. Du kannst dort nicht groß rumposaunen, ich benutze Bitcoin.
Ja.
Aber um ein Beispiel zu bringen, in Marondera gibt es eine große Farm. Mir ist nur irgendwas mit Fresh, mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Ich habe auch mit dem CEO mal ein Interview gemacht. Die haben eine Solaranlage gebaut, gemeinsam mit einer Firma aus Südafrika, deren Name mir jetzt auch nicht einfällt. Und da konntest investieren, du konntest in Bitcoin zum Beispiel ein Solarpanel kaufen. Und jetzt, ich habe ein paar wenige, und jetzt bekomme ich von dort quasi in Bitcoin Rendite oder wie nennt man das dann, zurückbezahlt aus dem Strom, den die dort produzieren, den sie überproduzieren und verkaufen. Also die Solaranlage wirft Profit ab. Und nachdem ich ein paar dieser Paneele in Bitcoin gekauft habe und gesagt habe, ich möchte gern den Profit in Bitcoin ausbezahlt bekommen, bekomme ich alle paar Monate so eine Nachricht, so und jetzt, ich meine, es geht um Beträge bei mir von 30 Euro, sage ich mal, ja. Aber in Bitcoin, ja.
Aber
also Moment, das ist in Zimbabwe.
Aber meinen und die dann auch Bitcoin oder geht es dann nur darum,
nein,
dass
sie
den Strom
Bitcoin
ins Netz verkaufen?
Was meinst du? Meinen
Sie mit dem Strom?
Nein, tun sie nicht.
Nein, okay. Also
das wäre natürlich interessant.
Ja.
Wir hatten auch jemanden, und ich glaube, er macht es immer noch, der in Zimbabwe Bitcoin Mining betreibt. Das ist einer, der sich auch bei mir gemeldet hat und gesagt hat, er hat eine Farm in südlich von, also nicht in der Hauptstadt, bei Bulawayo, und er hat Überschuss Solarenergie und ob ich ihm irgendwie helfen kann, er würde gern meinen. Und dann hatte ich einen Kontakt aus den USA oder Großbritannien, der sich dafür angeboten hat, das gehört und hat sich dafür angeboten und gesagt, er hat 5 oder 6 ASICs-Miner, die schon ein bisschen in die Jahre, also sind nicht die neuesten, er ersetzt die durch neue, aber er wird diese spenden, damit in Zimbabwe jemand das ausprobieren kann, Bitcoin zu minen. Und die haben das dann gemacht, also der Typ aus Zimbabwe, der das dann begonnen hat, der lebt in England, also auch ausgewandert aus Zimbabwe, wegen der schlechten Möglichkeiten dort, und betreibt seine Farm quasi remote mit Arbeitern dort, hat das dort hingeschickt, also der ist logistisch total gut aufgestellt und hat dann dort Bitcoin gemined. Das war zu einer Zeit, wo der Preis noch etwas höher war, und er hat mir damals gesagt, am Tag kann ich ungefähr 20, 25 Dollar Wert in Bitcoin minen mit diesen 6 Maschinen. Nur was, dann, was eigentlich super ist, also wenn du ein paar Maschinen gespendet bekommst und nicht jetzt Geld zahlen musst, du hast auch schon die Infrastruktur für die Solaranlage, ja, weil du brauchst ja die Inverter, du brauchst die Inverter und die Batterien, ja, die sind sehr teuer, also du hast das alles schon und du hast Überschussenergie, dann ist das eine super Methode, einerseits Bitcoin zu minen generell und zweitens, die sind KYC-free, also auch noch super. Nur was ist passiert? Die Leute in Zimbabwe sind so arm, die stehlen alles, was möglich ist. Und eines Tages waren seine Inverter und seine Batterien weg. Die sind gestohlen worden. Also er hatte dort 5 ASICS-Miner, die natürlich niemand kennt.
Die hat keiner gestohlen.
Die hat keiner gestohlen, ja. Und er saß dann auf diesen Minern und musste aber jetzt zuerst wieder die ganze Solaranlage kaufen. Und ich glaube, er meint jetzt wieder, habe aber jetzt schon länger keinen Kontakt mit ihm gehabt, aber das ist,
ja. Aber ich glaube, es ist auch ein wichtiges Argument.
Das ist eine coole Story, auch für mich persönlich, sorry.
Ja, ja.
Dass ich glaube, es war einer der Ersten, der wirklich gemeint hat in Zimbabwe, wenn nicht der Erste.
Es ist auch ein wichtiges Argument, sage ich mal, wenn man sagt, Bitcoin not Crypto und Bitcoin auch nicht Tether. Ja, weil das ist einer, also die Geldpolitik ist ein Vorteil gegenüber Tether, aber auch eben dass es diesen wirtschaftlichen Incentive gibt, Mining zu betreiben, wie auch immer.
Ja, das kann ja absolut. Also aber, und auch der Peer-to-Peer-Aspekt, den wir vorher nicht, glaube ich, ganz fertig besprochen haben, dass es, wenn du Bitcoin hast, die du ohne KYC gekauft hast, kann es ja fast niemand nachvollziehen, wenn du ein bisschen vorsichtig bist, wie du mit Bitcoin umgehst. Und das ist natürlich in einem Land wie Zimbabwe oder anderen Diktaturen total wichtig, dass du frei Geldzahlungen vornehmen kannst, wo da keiner auf die Spur, das hat ja auch eben mit Menschenrechten zu tun. Ja?
Das genau,
ja,
darüber reden wir immer, aber du erlebst das.
Ja, und zwar wirklich, also ich habe in Lusaka in Sambia im April, das war sozusagen der letzte Stop, bevor ich dann wieder herum geflogen bin, einen Workshop geleitet mit 50 Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen aus ganz Afrika. Das Ganze war eingebettet in eine größere Human Rights Activists Wochenende, Seminar, Workshop, Ausbildung. Und die Organisatoren haben einen extra Workshop gemacht, der hieß Freedom Money, weil die wissen, wie wichtig Bitcoin sein kann und ist in diesen Umständen, wo du quasi in deiner Arbeit täglich bedroht wirst und gegen tödliche Regime arbeitest. Und da waren eben 50 dieser Menschen und teilweise haben sie wirklich, glaube ich, sie kannten Bitcoin, aber sie haben es halt einfach nicht verstanden oder es war ein Scam für sie. Ein paar, eine Handvoll hat schon benutzt, aber nicht für die Arbeit. Also eher so als persönliches Investment. Mhm. Ich möchte halt doch auch irgendwie Geld machen. Und wir sind halt das ganze Thema durchgegangen. Warum ist Bitcoin so wichtig? Welche anderen Fälle gibt es, wo schon Menschenrechtsaktivisten das nutzen? Alexei Nawalny zum Beispiel oder die Feminist Coalition in Nigeria, die haben ja Bitcoin benutzt, weil ihnen das Bankkonto gesperrt wurde und damit konnten sie wieder Spenden erhalten. Und wenn man diese Beispiele bringt und dann auch noch erklärt, warum das so ist, also vor allem in glaube ich, Worten, wo es die Leute auch verstehen können, dann noch das Limit mit den 21 Millionen, wobei das natürlich Menschenrechtsaktivisten nicht so wichtig ist. Ja? Denen ist wichtig, zahlen zu können und dass ihnen niemand ihr Geld wegnimmt, weil die haben mir erzählt, ja, wenn immer wir zum Beispiel Geld aus irgendeinem anderen Land bekommen für unsere Arbeit, erklärt die Regierung uns für eine Terrorismusorganisation, sperrt unser Konto und das Geld ist weg. Und jetzt habe ich es verstanden, das kann mit Bitcoin nicht passieren. Und ich habe gesagt, genau.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen,
einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Die perfekte Ergänzung zum Bitcoin-Podcast ist das Bitcoin-Buch. Und Apricomedia Media hat die allerbesten auf Deutsch. Der deutsche Bitcoin-Verlag bringt euch den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard von Seyfedin Amous, jetzt ganz neu das Trojanische Pferd der Freiheit von Alex Gladstein oder das Hörbuch Orange Pille vom großartigen Autor Ijoma Mangold. Es gibt aber auch Mahlers Bitcoin-Abenteuer, ein Kinderbuch und Klassiker wie von Vijay Boyapati Im Auge des Bullen, das Argument für Bitcoin, die deutsche Version vom Bullish Case for Bitcoin und natürlich mein absoluter Favorite, Jeff Booth, Der Preis der Zukunft. Unbedingt reinschauen bei aprico.media und mit Lightning kann man auch bezahlen.
Genau, so ist es, ja.
Und ich denke mir halt, wie viele Menschen leben weltweit in kaputten Wirtschaftssystemen? Meistens gehen die kaputten politischen Systeme und die autokratischen politischen Systeme mit den kaputten Wirtschaftssystemen. Also,
und vor allem Korruption geht auch damit einher.
Natürlich, ja. Je kaputter das System, desto höher die Korruption, weil du natürlich irgendwie für deinen Vorteil kämpfen
Absolut.
Musst.
Absolut, genau.
Und das heißt, wenn man das so betrachtet, wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Menschen sind das? Ja, von den Slums von Neu-Delhi bis zu den Slums von Lagos.
So.
Ja, 4 Milliarden Menschen.
Die Hälfte der Menschheit lebt so, glaube ich, fast. Also,
und auf der anderen Seite hast du mit Bitcoin eine Technologie, die ihnen Möglichkeiten eröffnet, die sie nie hatten vorher. Sowohl ökonomisch als auch, was jetzt den Alltag betrifft, also dass sie es quasi wirklich nutzen können. Dann ist ja eigentlich völlig logisch, wenn man das durchdenkt, solange Bitcoin existiert, dass auch diese ganze Tether-Sache, die wir besprochen haben, ist nur ein Zwischenschritt.
Ja? Vermutlich.
Die Leute werden natürlich Bitcoin nutzen und wenn sie anfangen, in Bitcoin zu sparen, dann fangen sie auch an, in Bitcoin zu denken und dann fängst du auch an, in Bitcoin zu handeln. Ich glaube, das sehen wir auch als sozusagen extrem privilegierte europäische Bitcoiner. Aber wichtig ist erstmal für Aufklärung zu sorgen, glaube ich. Und deswegen ist das, was du tust, so wichtig, weil man darf nicht unterschätzen, jeden Menschenrechtsaktivisten, dem du Bitcoin erklärst, der kann es dann 5 anderen erklären. Und das geht dann wie auch peer-to-peer so weiter. Wenn du Bitcoin erklärst, missionierst du da?
Nein, das versuche ich bewusst nicht zu tun. Also es ist ja auch eine Frage, was ist Missionieren, ja? Also eine Definitionsfrage. Aber ich gehe dort nicht hin, weil ich irgendjemanden von irgendetwas Neuem überzeugen will, was vielleicht für sie besser ist, ja? Ich will, dass die Leute ja einmal die News hören, dass es das gibt, aber dann von sich aus kommen und ihr Interesse zeigen, ja? Weil ich glaube, man lernt nur, wenn man ein bisschen schon verstanden hat und sagt, das brauche ich, das will ich. Ich will das lernen, ich will das ausprobieren.
Aber es ist bei uns genauso im Grunde. Oder wenn du bei uns hergehst und sagst, hast du nicht gehört, der Euro wird Inflation und ist alles furchtbar und du musst heute noch dein Leben ändern.
Ja, genau. Ja, na, das ist die grundlegende Psychologie von uns, ja, glaube ich, ja, dass wir halt und auch uns viele Dinge nicht vorstellen können, dass die passieren. Ich meine, Inflation gab es vor 100 Jahren, vor 300 Jahren hier, ja, ich habe es gestern mit meinem Vater gesprochen, unsere Familie hat mal 3 Mühlen besessen in St. Pölten, ja, von denen natürlich nichts über ist und einer der Gründe war die Inflation, nachdem Napoleon nach Österreich kam, ja, also diese Geschichte.
Wie könnte man heute umbauen und Bitcoin meinen, hast du ihm das gesagt?
Mein Vater hat mich gestern sogar gefragt, ob ich hodle.
Ah, ja?
Und ich habe mir gedacht, hey, kennst dich ja fast aus.
Also wenn er heute zuschaut, schöne Grüße an den Papa.
Ja, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Also missionieren. Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, oder was ich gelernt habe selbst, ja, weil ich bin auch naiv, ja. Man kommt halt dahin und denkt sich, ich werde da jetzt 60 Leuten einen Vortrag halten über Bitcoin etc. Für die meisten ist es, die haben schon davon gehört, oder es kommt halt dann schon sehr oft auch, und wie kann ich da jetzt Geld machen, ja? Und dann musst du halt, die ist ja auch in Ordnung, ja, verständlich, die brauchen Geld, ja. Und ich versuche halt immer auf die speziellen Bedürfnisse einzugehen. Wer ist das? Was für Probleme haben die jetzt konkret? Wie könnte ihnen jetzt Bitcoin wirklich helfen? Ich möchte den Leuten nichts einreden, wo sie nachher bereuen, dass sie das getan haben, weil die sind dann verloren. Ich will ihnen das so aufbereiten, dass sie, ich meine, in einem Bärenmarkt kannst du eh nicht helfen, ja. Aber sie schon mal zumindest auch darauf vorbereiten, du musst langfristig denken, ja. Nächstes Jahr geht der Kurs vielleicht runter, er könnte aber auch raufgehen. Also ich will ja, dass die Leute nicht auf die Nase fallen, sondern positive Erlebnisse damit haben und ihnen immer Dinge zeigen, die damit möglich sind, die sie noch nie gesehen oder gehört haben. Also zum Beispiel Bitrefill übt hier eine super Funktion aus, weil in diesen Ländern genauso wie hier kannst du ja fast nirgends mit Bitcoin zahlen. Ja? Ich meine, ich konnte meinen Zahnarzt mit Bitcoin bezahlen in Harare. Ich konnte meinen Vermieter, meine Cottage habe ich mit Bitcoin bezahlt. Also ich konnte meine Miete und meinen Zahnarzt. Aber das ist eben, was ich meine, dass viele schon Bitcoin verwenden, man weiß es nur nicht. So, kommen wir wieder zurück. Bitrefill, ja. Wenn du denen wirklich, wenn du daneben sitzt und ihnen zeigst, weil die glauben ja nicht, dass das richtiges Geld ist, Bitcoin. Und du kaufst auf Bitrefill mit ein paar Satoshis ein paar Minuten für ihr Handy in Zimbabwe und schickst ihnen das und zahlst mit Bitcoin. Dann sind alle so, was? Ist das jetzt wirklich? Ich habe das bekommen. Ja, also
ja, dann kann man sehen, okay, das hat funktioniert. Das ist etwas Reales quasi zu mir gekommen über Magic Internet Money.
Ja, genau. Und was ich halt auch gelernt habe, wenn ich dorthin gehe, ist das sehr, sehr wichtig, weil es Vertrauen bildet. Eben, wenn wir gesagt haben, so viele Scams. Da kommt jetzt plötzlich wer aus Europa und das wird schon noch geschätzt. Also es gibt die einen, die sagen, die Weißen sollen sich schleichen auf gut Deutsch. Und andere haben halt dieses, oh, die kommen extra zu uns her, uns das zu erzählen. Was natürlich auch bei WorldCoin zum Beispiel ein Problem ist. Ja,
ja, wollte ich ja fragen.
Das ist umgekehrt auch wieder ein Problem.
Hast du schon deine Iris scannen lassen?
Nein, mache ich sicher das nächste Mal.
Ja,
in Sambia sind sie, glaube ich, eh.
Ja, gut.
Aber ich glaube,
wenn... Also da werde ich ja, das wird mir, wenn ich darüber auch nur nachdenke, das ist mir körperlich unangenehm.
Wird mir schlecht,
also ich hab auch aufgehört, also wenn ich etwas bei Bitcoin gelernt habe, dann etwas, das ich vorher nicht geglaubt habe, nämlich, dass diese kleinen Dinge, diese du zahlst, du bringst deinem Landlord bei, wie Bitcoin funktioniert, ja, dass das sehr wohl was bringt.
Absolut.
Und dass das... Und deswegen habe ich im Protest gegen diesen WorldCoin-Wahnsinn habe ich also meinen ChatGPT-Account gekündigt, weil das ja dieselben Wahnsinnigen sind. Sie haben jetzt deswegen WorldCoin noch nicht eingestellt, ja, aber ich rufe dazu auf, also ChatGPT nicht zu verwenden, weil die spinnen einfach.
Aber was ist, wenn jetzt mit Lightning und AI gibt es ja diese Verbindung, dass sich die Maschinen dann selbst bezahlen über Lightning? Ja. Da gibt es ja jetzt ich habe es vergessen, wie es heißt, ist vor ein paar Wochen angekündigt worden, dass es das jetzt schon gibt. Angenommen, ChatGPT wird jetzt dann mit Bitcoin bezahlt, steckst du dann wieder ein?
Naja, wenn ChatGPT sagt,
wir akzeptieren Bitcoin.
Wenn ChatGPT sagt, raus aus WorldCoin, das ist ein Scam. Also ich glaube, dass sie, also okay, reden wir kurz über WorldCoin,
ja,
warum
gern.
Nicht? Ich glaube, dass die gecheckt haben, okay, jetzt haben wir dieses AI-Ding hier gemacht und dass sie auch gecheckt haben, wie wird die Zukunft aussehen? AIs werden zusammenarbeiten. Mhm. So. Aber wenn sie zusammenarbeiten, müssen sie Ressourcen austauschen. Mhm. Und da haben sie sich gedacht, cool, dann machen wir auch gleich unsere eigene Währung. Mhm. So. Mhm. Und da sind sie aber offenbar nicht so schlau, wie sie bei AI sind. Ja? Also
du weißt doch nicht, ob sie bei AI schlau sind.
Ja, okay, aber ich glaube, dass sozusagen Bitcoin ist der entscheidende Durchbruch, wenn es um die Digitalisierung von Werten geht, ultimativ. Und das bedeutet, dass Bitcoin natürlich die einzige Option ist für dieses Layer, wo dann AIs miteinander kommunizieren. Ja,
ja, das sehen wir vielleicht so, aber die ganzen Silicon Valley-Menschen, die wollen ja auch Geld machen. Also, und wie sollen sie das mit Bitcoin da machen?
Also du meinst, sie wollen Geld machen, indem sie ihre Shitcoin verkaufen?
Natürlich, das ist ja. Und das geht's ja auch. Ich meine, WorldCoin hat auch Tokens schon ausgegeben, bevor irgendwelche Irisse gescannt worden sind. Da gibt es Investoren, auch wenn das ein NPO, Non-Profit ist, angeblich.
Die haben 150 Millionen eingesammelt.
Ja, eben. Ja, also was ist das für ein Non-Profit? Entschuldigung. Ja. Da gibt es ganz klare Interessen. Und,
aber du kannst eine Währung nicht aufbauen ohne die korrekten, ohne die korrekten ökonomischen Incentives. Und die sind bei Bitcoin korrekt gesetzt. Und deswegen habe ich bei Worldcoin, also ökonomisch wird das überhaupt nicht funktionieren.
Es wird ihnen auch niemand erlauben. Was ist denn aus Mark Zuckerbergs Facebook-Coin geworden? Nix.
Ja, nix.
Ja, weil nix. Die USA will es nicht, alle anderen Länder wollen es auch nicht. Ich meine, Kenia hat ja Worldcoin quasi verboten. Die haben ja denen irgendwelche, diese Orbs oder irgendwelche Maschinen konfisziert und sie mal gestoppt in Kenia, weil so quasi, was macht ihr da eigentlich, ja?
Ja, ich meine, das ist dermaßen bescheuert. Ich weiß überhaupt nicht, ich meine, da muss man wirklich...
Also diese Katalogisierung von Menschen. Und das Lustige ist ja, du kannst dir ja mittlerweile, wie heißt denn das Zeug, ich weiß nicht, diese ID, diese Iris-Scans kaufen.
Ja, ja, klar. Ja. Natürlich gibt es schon
Du kaufst, gibt es am Markt. Ja. Ja, es ist so lächerlich alles. Ja. Und diese Leute, diese armen Menschen dazu zu bewegen, für ich sage jetzt mal, wertlose Tokens, aber... Wenn sie das gleich umtauschen, kriegen sie ungefähr $25. Und das verstehe ich für die Leute auch wieder. Für die ist das viel Geld. Weißt du, wie viel $25 für diese Leute sind? Und darum kann man den Menschen dort, finde ich, keinen Vorwurf machen. Menschen, die in Ländern mit relativ hohem Wohlstand das machen, kann man wahrscheinlich auch keinen Vorwurf machen. Aber irgendwie denke ich mir dann schon, bitte, ihr habt die Zeit, ihr habt die Möglichkeiten und die Ressourcen, euch zu bilden. Lest doch mal nach, was da eigentlich wirklich passiert. Aber was sie lesen, ist halt das, was sie in den Mainstream-Medien sehen und was der Worldcoin-Co-Founder erzählt in irgendwelchen Podcasts, wo du als Bitcoiner verstehst, was für einen Blödsinn der eigentlich redet und wie manipuliert das Ganze ist, was aber der Durchschnittsmensch, Entschuldigung, oder ich vor 8 Jahren auch nicht wusste.
Ja, ja klar, nein. Und die spielen jetzt, was den Westen betrifft, spielen sie jetzt natürlich mit der Gier, weil die natürlich vom Timing her darauf sich denken, wir könnten das große Ding im nächsten Bullrun sein, auf der Shitcoin-Seite.
Und werden sie sicher auch wahrscheinlich sein. Ja? Also irgendwelche Shitcoin-Storms wird es schon wieder geben im Bullrun, die gleichzeitig mit Bitcoin steigen.
Ja, also und das ist halt, du hast schon recht, wahrscheinlich ist es einfach nur die nächste VC-Masche. Ja? Und diesmal können sie aber kein ICO mehr machen, und weil das jetzt auch nicht mehr erlaubt ist. Jetzt müssen sie halt das über andere
Für mich machen. Ist der Sam Altman der Mark Zuckerberg on Steroids.
Also ich sehe das auch so, und ich glaube, es ist einfach doch komplett abzulehnen. Also ich habe dazu auch gar nichts mehr. Also außer dass natürlich, ja klar, weißt du, die Medien, die lieben diese Stories, ja, und auf dem aufzuspringen und AI ist ganz heiß und Sam Altman ist ganz heiß und
es,
so.
Es ist ein bisschen so wie Blockchain 2016, 17.
Genau. Und du kannst halt den Bitcoin-CEO und auch nicht den Co-CEO nicht einladen ins Studio. So,
genau.
Aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn man jetzt das ganz nüchtern betrachtet, dann ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Bitcoin schon meiner Meinung nach den nächsten Bullrun deutlich dominieren wird, so es ihn gibt, weil wir wissen, wir können nicht in die Zukunft schauen, es wird einfach eine gewisse regulatorische Klarheit geben. Und zwar, wir reden seit langem davon, aber die wird es dann geben. Es wird sie geben über MiCA in Europa, und es wird sie geben über die ganze Geschichte mit der SEC und BlackRock in Amerika. Und wenn wirklich die großen Investoren wissen, da können sie jetzt reingehen, ohne dass
es eine Security ist.
Dass es eine Security ist und dass es ein Problem ist, dann wird das schon...
Ja, das macht Wellen.
Das trennt dann wirklich Bitcoin noch einmal. Also es gibt zwei große Klüfte? Zwei große
Kluften, keine Ahnung.
Kluften, genau. Zwei große Kluften zwischen Bitcoin und dem Rest. Das eine ist Proof of Work und das andere ist die regulatorische Klarheit. Und beide sind, glaube ich, also diese Gräben werden nur größer werden wahrscheinlich. Ja, also.
Ja, sollen wir nochmal zurück auf die Arbeit in Zimbabwe oder so? Du hast nochmal irgendwas mit missionarisch gesagt oder gefragt.
Ja, es ist ja auch so, dass natürlich viele, viele Bitcoiner gerade, also ich kenne das auch, also als ich erstmals mich mit dem Fiat-Geldsystem beschäftigt habe.
Das war sicher vor mir.
Das war so rund um 2009, 2010. Und da gehst du her und wirst nervös so, und dann schaust du einmal so unter die unter den Teppich, das Viertgeldsystems, und dann machst du sofort wieder also Panik, ja, und rufst alle Freunde an und sagen, hey, morgen Hyperinflation. Mhm. Ja, und wirst dann, und ich, das hatte ich bei Gold, und ich war dann bei Gold irrsinnig mühsam und missionarisch. Ich habe aber nicht mich auf Bitcoin, sondern bei mir war es Gold. Mhm. Was mich dann wieder von Bitcoin abgehalten, aber ist eine andere Story. Und ich habe halt gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert auf YouTube, ja, wenn wir jetzt hier,
ja,
lustigerweise, da funktioniert es schon, wenn wir jetzt auf den Thumbnail draufschreiben würden, um Gottes Willen, jetzt Panik,
und ja, den Leuten und noch
Angst,
so schreien.
Ja, genau, und den Leuten Angst machen würden, dann würde das schon funktionieren, ja, aber das ist ja auch kein Leben.
Nee, ist nicht unser Stil.
Nein, das heißt, bis hin zum Wort Orange Peel, ich tue mir mit Orange Peel zum Beispiel immer schwierig, weil das hat auch dieses Missionarische, und ich verstehe auch, dass die Leute ihr Wissen über Bitcoin weitergeben, und ich verstehe ja auch, dass man den anderen, aber ich glaube, das hast du gesagt, dass dieses, den Leuten zu erklären, dass ihr Leben irgendwie auf einer Lüge gebaut ist.
Das kannst du vergessen.
Ja.
Du kannst nur eine Alternative darstellen. Eine Alternative, die ihnen im täglichen Leben helfen kann und langfristig hilft und die ihnen dabei hilft, dass ihr Staat sie nicht bescheißt. Das ist Bitcoin, ja, um das mal so zu sagen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass, wie ich vorher gesagt habe, punktuell wohin zu kommen und einen Talk zu halten, ist schon super, baut Vertrauen auf, ich kriege Kontakte, auf die man wieder aufbauen kann, etc. Nur, was ich auch gemerkt habe, ist, es reicht nicht, einmal dahin zu fahren. Und was ich bekrittel bei vielen oder was ich so sehe, ist, viele sind so enthusiastisch, dass sie in irgendein Land fahren und dort irgendjemanden Orange Pillen, wie du es nicht gerne nennst, ihnen helfen, weil sie haben ja nicht viel Zeit. Jetzt lad doch kurz die Wallet auf Satoshi runter und jetzt schicke ich dir 121 Satoshi und jetzt habe ich dich quasi missioniert. Jetzt kennst du dich aus, jetzt kannst du Bitcoin für dich nutzen. Und am nächsten Tag setze ich mich in den Flieger und fliege zurück. Was ist da jetzt passiert? Okay, du hast jemanden gezeigt, wie eine Custody Wallet funktioniert. Also du machst die Leute quasi von einem Third Party abhängig, was nicht Bitcoin ist, weil die Wallet auf Satoshi ist nicht Self-Custody. Und du lässt sie da jetzt damit im Regen stehen, weil was sollen sie jetzt damit anfangen? Du erklärst ihnen nicht, dass in 2 Monaten die Phoenix Wallet rauskommt, neu, die auf einmal automatisches Channel Management macht, was sogar Leute, die nichts von Bitcoin verstehen, auf einmal benutzen können. Und eigentlich sollten die auf die Phoenix Wallet wechseln, ja? Also es braucht auch diese Nachhaltigkeit. Und das habe ich jetzt für mich auch erkannt und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel erweitert Bitcoin for Fairness jetzt die Projekte sozusagen von ich komme dahin und hilf unterstützend mit Infrastruktur und Wissen etc. zu ich komme dahin und mache das gleiche wie vorher, sehe oder wir sehen gemeinsam, wer sich da herauskristallisiert, wer ein Community-Builder werden möchte, wer Education dort vor Ort selbst machen will, weil das ist ja mein Ziel, dass die Leute das selbst machen. Soll ja nachhaltig sein. Und die können sie auch selbst viel besser, weil sie die Probleme vor Ort viel besser kennen. Und dadurch wird dann auch eine nachhaltige Community und Wissen im Land geschaffen. Und was ich jetzt gemacht habe und was jetzt launchen wird, ist eine neue Online-Learning-Plattform, die heißt Crack the Orange. Und ich biete hier quasi Scholarships an. Also im Sinne von diese Bitcoin-Edukatoren und Community-Builder aus diesen Ländern können sich für so ein Scholarship bewerben, ein ganzes Jahr online in meinem Membership-Programm quasi sein, wo ich jedes Monat Live-Calls mache, wo wir darüber reden, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und sie haben ein Jahr lang Zugang zu meinem Learn-Bitcoin-Online-Kurs, wo sie alles lernen können, was ein Bitcoin-Educator wissen sollte, meines Erachtens nach, bis hin zu, dass diese Leute dann so viel Wissen haben, um die Prüfung zum Certified Bitcoin Professional zu machen online. Das heißt, sie haben dann...
Entschuldigung, wer Certified Bitcoin Professional ist, das entscheidest du?
Nein, das entscheide nicht ich. Da gibt es ein Unternehmen in Kanada, das heißt C4, Cryptocurrency Certification Consortium. Da ist einer der Mitgründer und an Bord ist der Andreas Antonopoulos. Der Jameson Lopp arbeitet dort auch mit. Also wir sozusagen, der Jameson Lopp, ich und andere machen das voluntarily, also freiwilligen Arbeit. Und da wird ein Standard an Bitcoin-Bildung geschaffen. und auch Bitcoin Security Standards. Und mit diesem Zertifikat, das gilt quasi in Kanada und in den USA, wie wir, sag mal jetzt, du machst einen Wifi-Kurs oder so irgendwas. Das
habe ich noch nie gehört. Und du kriegst kann ich mir dann so eine Abkürzung auf mein
CBP, ja. Certified Bitcoin Professional.
Kann ich mir das dann auf mein LinkedIn
ja,
Ding
sicher.
Schreiben?
Ich denke schon.
Dings, ja, so ja. Today I got the chance to
I'm now a CBP.
Das ist cool.
Ja. Ja,
das kostet schon was.
Das kostet was, ja. Also das kostet, ich glaube $90 kostet die Prüfung.
Und ich muss nur die Prüfung machen.
Wenn du schon alles weißt, musst du nur die Prüfung machen und deinen Lebenslauf musst du auch noch hinterlegen, damit sie halt nachvollziehen können, was du bis jetzt gemacht hast. Und dass das halt einen gewissen Ausbildungsgrad erfüllt. Ja.
Ich weiß sicher nicht alles, ich muss da sicher urviel lernen.
Ich habe auch einiges nicht gewusst, weil da sind nämlich auch Kryptografie-Fragen drunter, die ich so weiß, aber wo ich nachschauen müsste, um es genau zu wissen. Also es sind... Ich habe auch nicht 100% geschafft, ja. Aber ja. Ich habe es geschafft.
Sehr
also ich
gut.
Bin ein CBP. Ja.
Gratulation.
Ich kann mich wo bewerben.
Auf dein LinkedIn-Profil schon.
Nein, weil ich das benutze ich eigentlich nicht mehr. Ja. Aber ich könnte mich jetzt irgendwo bewerben. Ja.
Okay, also du hast aber eine Online-Plattform geschaffen, ja. Crack the Orange.
Crack the Orange,
Crack
ja.
Crack the Orange. Und da können Bitcoin-Educators aus überall her.
Ja, von überall her. Sie müssen halt nur irgendwie glaubhaft machen, dass sie sich das nicht leisten könnten, ja, selbst. Und sie wollen halt ihre eigene Community unterstützen oder Educator werden. Und dann suchen wir die aus, mehr oder weniger. Ja. Und es gibt auch es können Unternehmen unterstützen. Das heißt, Unternehmen können Plätze in diesem Scholarship-Programm kaufen. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Land in Afrika Ihre eigene Community aufbauen wollen oder Ihr Produkt, was weiß ich, was die dort machen wollen. Ja? Aber Sie wollen dort Leute ausbilden, dann können diese Unternehmen hergehen und sagen, wir würden gern 10 Plätze bei Crack the Orange kaufen, wo die Leute dann letztendlich das Wissen haben, um diesen Certified Bitcoin Professional zu schaffen. Den muss man aber nicht machen. Mhm. Man kann. Und was ich glaube, die Leute, die ich so kenne in Zimbabwe, Sambia etc., die haben ja jetzt keine Berufsausbildung, die international anerkannt wäre. So, jetzt besitzt du als Bitcoiner, der sich urgut auskennt, in Nigeria und kriegst dort keinen Job, würdest aber gern irgendwie im Bitcoin-Space arbeiten. Wenn du dieses CBP hast, kannst du dich weltweit bei Unternehmen, die das anerkennen oder die dann nachschauen, was ist das überhaupt und wer macht das und bewerben. Du kannst nachweisen, dass du ein gewisses Bitcoin-Grundlagenwissen hast und da kannst du dich von Accountant über Designer, über Wallet-Developer, was auch immer, bei diesen Unternehmen dann natürlich besser vorstellen, als wenn du sagst, ich bin der Joe aus Nigeria, ich weiß was über Bitcoin. Hm. Ich bin der Joe aus Nigeria und ich habe das CBP. Das ist ein Unterschied. Und insofern finde ich diese Kooperation super mit der C4. Ich bin da auch eben im Certified Bitcoin Professionals Konsortium, wo wir die Fragen für den Test besprechen und dann, ja, also quasi Ausbildung up to date halten. Und das ist die eine Seite dieses Programms, aber Leute wie du und andere können sich natürlich auch, und das ist auch eine Frage des Unterstützens meiner Arbeit, weil weiß vielleicht noch nicht jeder, aber ich habe keine Sponsoren in dem Sinn mehr seit Ende letzten Jahres. Ich und Bitcoin for Fairness, wir operieren nur auf Basis von Spenden. Und ich dachte jetzt, weil ich auch öfter angesprochen worden bin von Leuten, die gesagt haben, wir wissen, deine Arbeit ist super, wir würden das gerne unterstützen. Und ich hatte ein Patreon, aber das habe ich nicht wirklich betreut etc. Ja. Und jetzt habe ich halt so ein klassisches Membership-Programm aufgebaut, wo du verschiedene Stufen hast, wo du in Euro oder in deiner Nationalwährung zahlen kannst, aber auch in Bitcoin. Und du kannst eben auch den Kurs belegen oder du bist nur Member, da bekommst du nur, unter Anführungszeichen, da bekommst du dann Zugang zu diesen Live-Calls, du kannst Fragen stellen, wo ich meinen Podcast wieder beginne, also die Podcast-Gäste, kannst du auch Fragen beitragen. Also das wird jetzt gelauncht. Und ich würde alle herzlich einladen, die meine Arbeit unterstützen wollen, natürlich so ein Membership zu nehmen. Es wäre sehr schön.
Wo schicken wir die hin?
Zu cracktheorange.com.
Und Bitcoin for Fairness, da findet man es auch, oder?
Noch nicht, das muss ich heute noch einbauen. Naja, aber ja, du findest es auch. Gleich. Okay, ja, stimmt. Ja. Du findest das unter Bitcoin for Fairness. Es ist allerdings jetzt nur auf Englisch im Moment, ja. Das muss ich auch sagen.
Ja, wenn jemand
aber unterstützen kann man mich auch. So.
Wenn jemand helfen will, dieses Material zu übersetzen, beispielsweise, kann man sich bei dir melden?
Ja, kann man auch. Da gibt es einen Link unter bffbtc.org, also die Bitcoin for Fairness Webseite, und dann /translate. Da kommt dann ein Formular, da kann man sich eintragen und kann sagen, ich spreche die beiden Sprachen, ich würde gern helfen, etwas zu übersetzen.
Sehr spannend, sehr spannend. Und ich glaube, dein Team ist auch gewachsen.
Ja, das ist sehr schön für mich, weil bis jetzt, die letzten 6 Jahre, habe ich eigentlich alles immer alleine gemacht. Und jetzt habe ich kann das jetzt nicht genau beziffern oder bezahlen, in Zahlenformen, wie viele Stunden die jetzt für mich arbeiten. Es sind 2 Freelancerinnen, die mir helfen dabei, meine Botschaft auszubauen und weiterzubringen. Und was mir eben auch Freiraum schafft, diesen Kurs jetzt aufgebaut zu haben. Ich meine, im Moment sind 77 Videos, es sind 9 Quizzes mit 90 Quizfragen, und das gehört natürlich auch noch ausgebaut. Ja.
Und die Idee dahinter ist einfach, dass du irgendwann mal festgestellt hast, okay, du kannst nicht ewig, also du kannst nur so viele Leute Bitcoin näher bringen, du brauchst auch Material, wo die dann auch weitermachen können,
genau,
und damit das tiefer geht.
Genau, es soll einerseits skalierbar sein, weil ich kann nur an so vielen Orten der Welt sein. Es soll nachhaltiger sein, also die Leute werden ein Jahr betreut quasi.
Ja.
Und es soll mir ein bisschen Freiraum geben, wieder andere Dinge zu tun und auch, wie soll ich sagen, den ganzen Content, den ich so die Jahre rausgeschmissen, ja, Qualität.
Ja.
Ja, es ist ja meiner Meinung nach Top-Qualität.
Ja.
Aber das war so unstrukturiert und jetzt kriege ich endlich eine Struktur auch rein und ich glaube, dass ich es dann für mich einfach auch mehr fokussierter und noch professioneller machen kann und noch mehr Leute ansprechen kann. Und das ist ja der Grund, da könnte man jetzt wieder sagen, ich missioniere ja doch. Es hat schon ein bisschen was von Missionieren, aber ich renne jetzt nicht rum und will, dass alle genau das denken, was ich sage.
Letzte Frage, Anita. Warum eigentlich? Also wie bist du dazu gekommen, das so zu machen und warum Afrika?
Du meinst so zu machen, du meinst Bitcoin-Ausbildung und warum Afrika?
Na, was ist deine Urmotivation? Also was hat dich da überhaupt auf diesen Weg gebracht quasi?
Ja, da kommt viel zusammen. Also einerseits sicher meine persönliche Geschichte. Du weißt ja, dass ich lesbisch bin und in Österreich haben wir fast ganz genau gleiche Rechte, ja erst seit, weiß nicht, 10 Jahren oder so.
Das habe ich jetzt nicht griffbereit. Das
ja, gut, ich soll es besser wissen. Man sieht, ich denke da nicht mehr so viel drüber nach, aber das war natürlich für mich in meinem Aufwachsen schon ein Thema, dass wir nicht gleichgestellt sind. Und wie soll ich verstehen, warum das ist? Warum hat der Staat etwas gegen Menschen wie mich, die niemandem was tun? Mhm. Und das ist eine Art von Staatsgewalt, die oder Zwang oder ein Gesetz, das der Staat bestimmt hat, so ähnlich wie er uns dazu zwingt, Euro zu verwenden. Also das ist ein bisschen so auf der einen Seite das. Dann ganze...
Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist das, was wir vorher kurz angesprochen haben. Mhm. Dass nur diejenigen im Westen sind diejenigen offen für Bitcoin, die schon vermuten, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Weißt du? Die irgendwo einen Anknüpfungspunkt haben. Ja. Aber wenn du eine andere Geschichte hättest, dann hättest du vielleicht das gar nicht Dings, aber bitte. Ja.
Absolut, du. Ja. Ich habe 2011 zum ersten Mal von Bitcoin gehört, habe zum ersten Mal was drüber getwittert und dachte damals, das ist ja nur ein neues PayPal, das brauche ich nicht. Ja. Ja, habe es missverstanden wie so viele. Aber als ich 2017 nochmal gehört habe, und zwar in dem Zusammenhang, wie es sozialen Wandel bringen kann, und das war halt einfach ein guter Vortrag von der Shermin Foschengier, die ja auch eine persönliche Geschichte an der WU hat, eine, die nicht so gut ausging, aber lassen wir das Thema jetzt. Die hat den Vortrag so super gemacht, dass ich sofort kapiert habe, worum es hier geht und dass mich das interessiert. Der nächste war dann der Andreas Antonopoulos, der gesagt hat, Bitcoin ist Punk, und ich habe, und was ich sage, ist auch, Bitcoin ist for the Misfits, for the Outlawed. Yeah. Und da kommt genau das her. Mein persönliches Leben war auch quasi eingeschränkt durch die Gesetze, die hier bestanden haben. Mhm. Und das ist natürlich in anderen Ländern noch viel schlimmer heutzutage.
Ja? Eben, dort, wo
bis
du
zur Todesstrafe.
Dort, wo du in Afrika bist, ist es ja in den meisten Ländern nämlich viel schlimmer.
Also Uganda zum Beispiel, Todesstrafe. Und du musst jemanden, wenn du weißt, dass der in der Nebenwohnung schwul ist, musst du den quasi verpetzen. Oder du kannst denen nicht helfen, egal wie. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, nur das alles unter dem Einfluss der rechten konservativen Kirchen aus den USA, das wird bewusst gesteuert. Und leider ist es halt so, dass die neuen Kolonialisten in vielen afrikanischen Ländern die Einheimischen sind, wo es nur darum geht, wer ist jetzt das Nächste dran, wie heißt das jetzt, I'm eating now, mir fällt die Phrase jetzt nicht ein, da gibt es diesen Begriff, I'm eating, das heißt eigentlich, ich bin jetzt dran, ja, klar. Und ich beute jetzt das aus. Und die stehen völlig unter dem Einfluss dieser Religionen oder konservativen Kräfte, die Pädophilie und lesbisch und schwul vor allem immer verknüpfen. Und da gibt es leider auch viele Leute auf Twitter, Bitcoiner, die solche Dinge teilen. Und da geht es mir natürlich ganz auf. Ja? Also da ist bei mir echt Schluss. Das finde ich nimmer lustig. Es ist ja interessant, wie viele Bitcoiner gerne absolute Herrscher hätten, gegen Lesben und Schwule sind und sowieso gegen Abtreibung. Ja? Was ja eigentlich lauter Freiheiten sind, die jeder Bitcoiner unterstützen müsste, weil bei Bitcoin geht es um persönliche Freiheit.
Vor allem sind das alles Freiheiten, die diese Bitcoiner, wenn sie im Westen sitzen und darüber schreiben, und das tun sie, sind sie in 99% der Fälle, haben.
Ja.
Ja, die sie haben. Und ja. Es ist eine Frage, die Freiheit zu haben, und eine Frage, sie nicht also wenn du, es ist schwierig, da, wenn du sie hast, ja,
ja.
Dann kann man schnell mal...
Darf ich eines noch erwähnen zu dem Thema? Das bringt mich voll in Rage. Ich war nicht dort, aber ich weiß, dass ein paar Leute dort waren, die haben das auch für mich bestätigt. Bitcoin Miami, Robert Breedlove hält seinen Vortrag auf der Mainstage oder so und sagt eben, seine Botschaft ist ja, Bitcoin ist das viel bessere Geld. Und in einer Fiat-Welt haben wir so ein Leben, und da sieht man dann auf dem Bildschirm ein Foto von Kindern mit Regenbogenfahnen. Das ist die Fiat-Welt, und dort wird's hingehen, während die Bitcoin-Welt eine heile Welt, die absolute schöne Utopie, ja, und solche Botschaften, der von Hunderttausenden gefolgt wird, ja, ich meine, das geht einfach nicht. Was soll denn das heißen? Und der versteht ja nicht einmal, was Pride im Zusammenhang mit Regenbogen ist. Der hat dann was getwittert von wegen, ja, so quasi Regenbogen, Pride, ihr seid ja alle nur überheblich. Ja? Der weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Und solche Botschaften werden von tausenden Bitcoinern weitergetragen, weil der Robert Breedlove so super ist oder andere dieser Heroes. Ja? Also insofern, deshalb, ich meine, Entschuldige, ich bin jetzt gerade in Prag.
Alles gut, alles gut.
Ich habe mich ja in Prag quasi zum ersten Mal auf der Bühne geoutet. Ich meine, weiß ja eh jeder, der mir folgt. Ja? Aber das war schon ein Step für mich auch. Warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Ja, um zu erklären, warum ich Bitcoinerin unter anderem geworden bin.
Das
und
macht
warum,
total Sinn.
Warum ich glaube, dass das Bitcoin dieses Menschenrecht auf Gleichheit unterstützt. Ja?
Es ist halt jetzt.
Sorry,
jetzt. Nein. Eigentlich wollte ich ja schon zum Schluss kommen, aber jetzt machen wir noch ein Da Capo, ne? Okay. Es gibt diesen Backlash gegen alles Woke.
Ja, ja, ja.
Und da geht es ja, und wir haben das auch in Prag kurz besprochen, deswegen weiß ich, dass ich das jetzt ansprechen darf. Ja, wir haben es kurz besprochen, weil ich ja dann beim Robert auch war. Aber da haben wir über was ganz anderes geredet. Ja. Aber jedenfalls, es gibt da quasi diese Vermengung, LGBTQ plus etc. pp. Und alle zwei Wochen kommt ein neuer Buchstabe hinzu. Und es gibt
ich weiß viele, auch schon immer, wie es heißt.
Genau, und es gibt viele erfolgreiche, zum Beispiel schwule Content Creator, die sagen, Jungs, alles gut, also wir sind Lesben, Schwulen und vielleicht bisexuell, aber dann hört es irgendwann auf, weil, und das ist schon ein Problem, das ist ja die Frage jetzt auch, wenn sich niemand mehr traut zu definieren, was jetzt eigentlich eine Frau ist, dann kann ich auch nicht mehr lesbisch sein, so.
Na, das ist ein Blödsinn alles, Entschuldigung. Ich finde, jeder und jede kann selbst bestimmen, was sie sein will. Ja? Wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper, und ich kenne Leute, die waren Frauen, die wollten sich immer umbringen, weil sie nicht so leben konnten. Und ich verstehe das, und die sollen machen können, was sie wollen. Es ist doch völlig wurscht. Ja? Es verunsichert nur die Leute, wenn ich es nicht mehr einkasteln kann. Wenn ich nicht mehr klar weiß, ist das ein Mann oder eine Frau. Weißt du, wie oft ich als Mann angesprochen werde? Weißt du, wie ungut das für mich ist? Weil sie mich nicht einteilen können, weil ich kurze Haare habe und nicht dem Bild der Frau entspreche. Kommt noch was, Entschuldigung?
Ja, nein.
ich bin auch dagegen, dass Kinder mit 7 oder was weiß ich entscheiden sollen können, was sie sein wollen. Ja,
das ist komplett gestört.
Ja, das finde ich auch nicht okay, ja, weil da wollte ich auch lieber ein Bub sein. Ich weiß nicht, ob ich heute glücklicher wäre als Bub, keine Ahnung. Ich wollte ein Bub sein, wahrscheinlich, weil ich die Ungerechtigkeit der Welt gesehen habe, ja. Frauen gegenüber. Und auch das, also persönlich, schau, wenn wir Lesben und Schwule nicht Transgender aufnehmen, wer tut's denn dann? Und gleichzeitig geht's mir auch furchtbar auf die Nerven. Ganz ehrlich, es gibt halt dann vereinzelte, ganz extreme Stimmen. Aber die sind halt leider auch in der Gruppe. Und dafür aber die ganze Gruppe zu und verunglimpfen, geht auch nicht. Aber das machen die meisten.
Aber
und dass schwul und pädophil nicht zusammengehört, müsst auch jeder wissen. Die meisten Pädophilen sind Heteros. Aber das wird halt, da machen dann Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auskennen, Politik damit und Stimmen damit und Aufregung damit. Und darum geht's eigentlich.
Aber du hast ja jetzt schon, wir sind jetzt vom Bitcoin-Thema sehr jetzt weit weg. Du hast ja schon alte Feministinnen, so wie eine Alice Schwarzer zum Beispiel, die sich da dagegen wenden. Und du hast auch eine in Österreich eine Politikerin, die Nagashi von den Grünen, die gesagt hat, das geht so nicht. Wir sind Frauen, wir müssen für Frauenrechte kämpfen und wir können ja nicht für Frauenrechte kämpfen, wenn wir nicht definieren können, was.
Also, okay, aber, ja, na, jeder kann für seine Rechte kämpfen, die sie wollen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich muss jetzt auch nicht, ich kämpfe auch nicht für Transgender-Rechte, weil es gibt Transgender, die sollen das selber machen. Ich muss auch schauen, wo wir bleiben, quasi. Ja?
Das ist mein Punkt. Mir geht es ja darum, dass sozusagen dein Kampf oder dieser Kampf ist ja noch nicht zu Ende, wenn wir jetzt über Afrika reden.
Nein, der fängt gerade erst an.
Und das Problem ist, und darauf will ich hinaus, Inflation.
Ja.
Wenn du anfängst, an LGBTQ, alle zwei Wochen einen Buchstaben hinzuzufügen, am Ende des Tages ist es bedeutungslos.
Ja.
Und es gibt keine Gruppe mehr und es gibt keine Kohärenz mehr und du wirst auch keinerlei Kampf führen können. Das kommt nur zu internen Konflikten und du wirst es, und es wird außen hin, kann es keiner mehr ernst nehmen, weil du nicht mehr weißt, was los ist. Mhm. Und das ist Inflation. Das ist so, wie wenn man ständig.
Also du meinst, die Buchstaben sind inflationär?
Ja, genau. Und dann hast du keine
Die Botschaft wird verwaschen.
Genau, die Botschaft wird verwaschen und dann hast du keine. Also das ist nicht im Ende des Tages für die Bewegung nicht gut, glaube ich.
Ich meine, ganz ehrlich, ich beschäftige mich in den letzten Jahren ja vorwiegend mit Bitcoin und gar nicht mehr so sehr mit dem Thema. So ist es für mich eigentlich auch.
Und so schaffen wir jetzt die Kurve wieder zurück.
Ja, Bitcoin.
Das Gute bei Bitcoin ist, dass Bitcoin gibt eine stabile Basis und nimmt diese Politik auch ein bisschen raus aus dem Leben.
Ja.
Und es ist nicht alles immer nur politisch.
Nee, aber warum machen dann alle Politik draus, wenn es eigentlich um Bitcoin geht? Warum brauche ich nicht fragen?
Das ist die negative Effekt von Twitter ist es.
Ich glaube, ich will da nur ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass ich glaube, langfristig gesehen bringen diese Dinge uns nichts. Die wiegeln uns nur gegeneinander auf. Ja? Ich glaube, langfristig ist es einfach, das ist typisches Bitcoin-Denken, es ist wichtig, nachhaltige Ausbildung aufzubauen, den Leuten zu erklären, wo der Unterschied zwischen Bitcoin und Fiat-Geld ist, aber jetzt nicht missionarisch und wenn du das nicht kapierst, bist du blöd, ja? Sondern auf ihre Situation eingehen, verstehen, dass sie es jetzt nicht verstehen. Wir haben sie auch nicht verstanden früher. Wie lange hat es gedauert? Bei mir auch länger, ja. Und eben dieses Aufwiegeln und das jetzt in andere Themen reinbringen, und das finde ich irgendwie kontraproduktiv, weil ich wollte das Beispiel, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, das Beispiel zum Beispiel ist ja mit den mit Beziehungen zum Beispiel. Ja? Du hast sicher Beziehungspaare in deiner Umgebung, wo du dir denkst, die passen überhaupt nicht zusammen, die machen sich ja total fertig und eine Person davon ist gut mit dir befreundet und du möchtest eigentlich die ganze Zeit sagen, puh, deine Partnerin oder dein Partner ist eigentlich für dich nicht so gut, ja. Und sobald du anfängst, über das zu sprechen, wenn die andere Person offen dafür ist, machen die zu.
Ja, klar.
Ja? Ja. Und so ist es mit Bitcoin und Euro auch. Wenn du ständig gegen einen Euro redest, machen die Leute zu. Also ich glaube, so funktioniert es nicht. Da muss man ein bisschen sensibel sein.
Naja, man kann zumindest das mal platzieren und dann, wenn der Euro permanent abwertet und das Leben wird immer teurer, dann die Leute kommen schon. Also
richtig.
Die beste Form der Bitcoiner,
Der Einführung? Oder,
ich wollte
oder?
Jetzt nicht, darf jetzt nicht Eulenspiel sagen, weil ich vorher schon gesagt habe, dass ich Eulenspiel blöd finde.
Aber es ist so super, der Begriff.
Der Bitcoin-Werbung, sage ich jetzt mal, ist die Gelassenheit der Bitcoiner. Und ich möchte auch, wirklich nochmal sagen, was ich unglaublich schätze, ist die Offenheit, mit der wir über diese Dinge reden können. Und dass man auch in der Bitcoin-Community, und ich finde es gut, dass du diese Dinge auch ansprichst, was wir jetzt die letzten 10 Minuten besprochen haben und dass du da direkt drauf eingehst. Und du hast ja auch mit Robert im Internet, ich glaube ja, der macht das in erster Linie deswegen, weil er weiß, dass es zieht.
Ich kann das nicht sagen, was ich jetzt sagen wollte.
Okay, dann lassen wir das fürs Bonusmaterial, für die DVD-Takeouts, ja. Aber also, was ich meine ist, es gibt, wir haben eine dynamische Community. Ultimativ wird es auch keine Bitcoin-Community in dem Sinn geben, wenn Bitcoin immer größer wird. Das wird
natürlich.
Wir haben eine dynamische Community.
Wir haben unterschiedliche andere Meinungen zu anderen Themen, aber wir haben Bitcoin, das uns verbindet, ja.
Ja, aber und das ist ganz wichtig und dann müssen wir aufhören, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 1:30.
Wirklich?
Ja, mindestens, gefühlsmäßig, aber es ist nicht auf die Uhr geschaut.
Oh ja, stimmt.
Das hat was mit, also da geht's, hast du das Sovereign Individually je gelesen?
Nein.
Das Buch musst du unbedingt mal mitnehmen auf eines der Flüge. Da geht's, das ist aus den 90er Jahren, ja. Und da geht es ganz stark um, oder im Leben geht es eigentlich immer um Gewalt. So.
Ja.
Ja? Warum sind politische Arguments meistens zwischen Männern so gefährlich? Weil immer die unterschwellig, ja, ist immer so notfalls. Hau ich dir einfach eine rein so.
Ja, ja.
Die Androhung von physischer Gewalt. Und eines höher ist die Androhung von, dann nehme ich dir deins weg so. Mhm. Ja, und das ist ja die politische Debatte, nicht? Also da wird immer, es geht immer darum, kriegt die eine Gruppe mehr, die andere Gruppe mehr.
Ja.
Und Bitcoin nimmt das alles weg. Mit Bitcoin weißt du, du hast die Kontrolle über dein Vermögen und es kann, also außer unter extremer Folter und selbst dann, kann dir das keiner wegnehmen. Das heißt, du nimmst also körperliche und physische Gewalt und auch staatliche Gewalt zahlt sich weniger aus, weil das Individuum die Möglichkeit hat, dem zu entgehen.
Ja.
Und deswegen, und das ist für mich ganz entscheidend, das möchte ich die nächsten Jahre stärker ausbauen, ist eben dieses, wir können politisch diskutieren, aber es ist nicht das Ende von allem. Wir haben eine Basis, auf der wir uns einig sind und dann können wir immer noch diskutieren. Es ist nicht so, dass du sagst, mit dem dass du alles nur an der politischen Meinung festmachst, das meine ich.
Ich meine, du wirst bei mir wahrscheinlich bemerken, wenn du mir auf Twitter folgst, dass ich sehr wenig über andere Themen spreche dort.
Ja.
Weil ich das auch nicht diskutieren will. Also weder dort noch sonst irgendwo, weil ich keine Zeit habe, solche Dinge zu diskutieren, die eh nichts ändern wirklich, sondern meine Zeit dem widme, dass ich meine Arbeit ausbaue, ja? dass man Bildung dorthin bekommt über Bitcoin. Und alles andere macht sich jeder Mensch eh selbst aus. Ja? Also ich möchte niemanden mit irgendwas anderem beeinflussen. Warum ich jetzt so viel über lesbisch sein etc. spreche, ist auch der Grund. Und ganz kurz noch, ich werde auch oft beschimpft, rein aufgrund der Tatsache, weil eine Regenbogenfahne neben meinem Namen auf Twitter ist. Ja? Grundlos. Also es sind irgendwelche Leute, die kenne ich überhaupt nicht, die mir sagen, ich bin grauslich und abartig. Ich mache das nicht, um zu zeigen, wie toll ich bin und ich bin lesbisch. Das ist ein Signal für die anderen in dieser kleineren Gruppe, die wir sind. Es gibt so jemanden wie dich hier auch in dieser Szene. Und du weißt nicht, ich kriege eigentlich mehr positives Feedback in persönlichen Nachrichten. Danke, dass du quasi das tust. Danke, dass du über das sprichst, weil es tut sonst niemand. Und deshalb spreche ich drüber. Ich will damit niemanden nerven.
Also mich hast du nicht genervt und unsere Zuseherinnen und Zuseher hast du auch nicht genervt und Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da bin ich mir ganz sicher, ja, weil ich bin einfach froh und happy, mit allen im Bitcoin-Space zu reden und dass das jetzt authentisch rübergekommen ist und dass auch deine Sexualität tatsächlich eigentlich dich zu Bitcoin geführt hat. Du hast es ja gerade erklärt, natürlich, ja. weil wir alle irgendwo diesen Anknüpfungspunkt haben, ja, so wie zum Beispiel viele amerikanische Bitcoinerinnen, ja, also es gibt ja auch, du sagst jetzt, du redest jetzt von lesbischen Frauen, ja, aber es gibt ja generell schon mal wenig Frauen, immer noch im
sowieso.
Bitcoin-Space.
Ja.
Und viele amerikanische Bitcoinerinnen, ich würde sagen 95%, ja, wirst du fragen, naja, wo kommen deine Eltern her oder deine Großeltern, die hatten alle Sowjetunion. Also die haben das mitbekommen die Natalie Brunel, kommen die Eltern aus Polen, und dann gibt es noch eine Reihe von anderen, wo man so teilweise auch am Namen schon merkt, wo man weiß, okay, die haben in der Familie das mit, die sind mal geflüchtet, haben nichts mitnehmen können, da brennt sich ein, da brauchst du dann nicht, denen, die verstehen, was Bitcoin ist. Genau.
Und so ist es mit vielen in Zimbabwe auch, die verstehen das sofort, weil ihnen so oft die Währung gestohlen wurde quasi oder ihr Geld entwertet worden ist, dass sie sofort wissen, worum es da geht. Ja, also. Und das ist auch das, warum ich dort in diesen Staaten, Ländern arbeiten möchte, weil ich da mehr bewegen kann, meiner Meinung nach. Ja. Für andere sind es andere Dinge, die wollen unbedingt einen ETF in den Staaten, weil sie sagen, die Leute, die mehr Geld haben, können mehr Bitcoin kaufen, das treibt den Preis mehr nach oben.
Ja, ist auch, also alles, ist auch eine legitime Position. Ne? Das ist
ist eigentlich gut, dass jeder und jede unterschiedliche Punkte hat und sich darauf fokussiert, weil sonst würde man eh alle das Gleiche machen.
Genau.
Ja.
Anita, ich mache hier Schluss jetzt.
Ja, danke. Ja?
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeizukommen. Danke, dass für deine Arbeit, die du machst und für die Offenheit, mit der du umgehst mit diesen Dingen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.